fertig geworden seid. Und all diese Situationen haben die Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich was Gutes tun wollten, doch am Ende fühlt es sich für uns an, als wären wir selbst viel zu kurz gekommen. Ja, wir fühlen uns, als hätten wir nicht die Anerkennung für das bekommen, was wir getan haben. Und von der anfänglichen Freude, etwas Gutes zu tun, ist am Ende nichts mehr übrig. Wir waren vor einigen Wochen auf der Hillsong Conference in London und da hat ein Prediger eine sehr coole Sache gemacht. Er hat am Anfang jeden gebeten, eine persönliche Situation sich entweder bewusst zu machen oder aufzuschreiben und dann zu schauen, ob Gott während der Predigt nicht in diese Situation hineingesprochen hat. Also wer das von euch mag, kann es gern tun. Ja, macht euch einfach bewusst, wo ihr euch in so einer ähnlichen Situation befunden habt, oder schreibt euch auf und schaut, ob Gott euch nicht einen neuen Blick oder uns allen einen neuen Blick auf diese Situation schenken möchte. Die Bibel sagt vieles darüber aus, was wir tun sollen. Einige Dinge, die wir tun sollen, sind eher abstrakt, zum Beispiel liebt einander oder tut Gutes. Hier ist es für uns wichtig zu erforschen, was diese eher abstrakten Dinge im Kontext der Bibel konkret bedeuten. Andere Dinge sind bereits sehr konkret, zum Beispiel heilt die Kranken, vergebt einander, betet für eure Leiter, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Liebe Single-Männer, es tut mir leid, das machen wir bei uns eher mit dem heiligen Fistbump. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, bei dem es weniger um das Was geht, als ob das nicht häufig schwer genug wäre, sondern um das Warum, also um unsere Motive, Dinge zu tun. Und auch hierzu finden wir einige Stellen in der Bibel, die nicht nur adressieren, was wir tun sollen, sondern auch dazu, wie und warum wir diese tun sollen. Und wir alle tun die Dinge, die wir tun, aus bestimmten Motiven. Gut, nicht immer, manchmal tun wir auch einfach Dinge, ohne nachzudenken. Aber meistens haben wir doch ein Motiv, einen Antrieb, die Dinge zu tun, die wir tun. Und Jesus ist diese Ebene sehr wichtig. Ich möchte einige Bibelstellen vorlesen, in denen das deutlich wird. 1. Korinther 13, Vers 3. Ich lese aus der Elberfelder vor. Ne, ist eigentlich klar. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also hier schreibt Paulus über absolut krasse Dinge auf Ebene der Taten. Ja? Habe austeilen, alles hingeben, den eigenen Leib hingeben. Aber wenn wir es aus falschen Motiven tun, dann sagt Paulus, nützt es nichts. Nächste Stelle, 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Unabhängig davon, ob Gott unsere Motive nun wichtig sind, stellen wir hier einfach fest, dass Gott alles sieht. Vor ihm ist alles offenbar. Zwei Menschen könnten genau dasselbe tun und für Menschen sieht es genau gleich aus und Gott sieht die unterschiedlichen Herzen und für ihn macht es einen großen Unterschied. Nächste Stelle, Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Jesus spricht da selbst, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Ja, alles Ebene der Taten. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich möchte gar nicht auf die unterschiedlichen Motive eingehen, die hier angesprochen werden. Ich möchte an dieser Stelle nur unsere Sensibilität dafür erhöhen, dass für Gott unsere Motive absolut wichtig sind. Ich habe ein bisschen nachgedacht über die unterschiedlichen Motive, aus denen wir so Dinge tun. Dabei sind mir ein paar eingefallen. Es sind sicherlich noch mehr, aber diese sind mir eingefallen. Wir tun einmal Dinge aus Routine oder aus Gewohnheit. Und das braucht gar nichts Schlechtes zu sein. Es ist durchaus gut, wenn wir eine Routine entwickeln, zum Beispiel sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Oder donnerstags zur Hausgruppe. Wenn eure Hausgruppe nicht donnerstags ist, ist es auch nicht so schlimm. Wenn ihr noch keine Hausgruppe habt, dann möchte ich euch ermutigen, euch nach dem Gottesdienst eine zu suchen. Also Routine in der Form guter Gewohnheiten ist gar nicht so schlecht. Und noch viel toller als Routine ist, wenn wir etwas aus Dankbarkeit tun. Wenn wir überwältigt davon sind, von Gottes Liebe und davon, was er alles für uns getan hat. Oder wenn wir gerade so ermutigt sind, durch Umstände in unserem Leben, für die wir Gott wirklich dankbar sind, ja, dann haben wir eine starke intrinsische Motivation, ihm zu dienen. dann macht das Dienen Spaß, das Spenden flutscht und die eine Person in der Hausgruppe, die manchmal anstrengend ist, die ist auch gleich viel leichter zu ertragen. Und diese innere Haltung ist sehr wertvoll und wir sollten sie niemals verlieren. Ja, wir haben es nötig, dass dieses Feuer der Leidenschaft in uns immer weiter brennt und dabei immer größer wird. Aber es gibt mindestens auch einen weiteren sehr positiven Grund. Und dieser Grund ist so wichtig, dass er in der Bibel recht häufig erwähnt wird. Auch in der Lehre von Jesus hat dieser Grund eine zentrale Bedeutung. Und Paulus und Petrus und andere Apostel schreiben darüber in den Briefen. Es geht darum, dass Gott ein belohnender Gott ist. Und dass er Menschen ehrt und belohnt, die vor seinem Angesicht leben. Was meine ich mit vor seinem Angesicht leben? Ich meine damit, dass wir bei allem, was wir tun, Gott vor Augen haben, dass er in unseren Gedanken präsent ist wie ein Thomann-Paket, auf das wir sehnsüchtig warten und das hoffentlich morgen ankommt. Gott bei allem, was wir tun, vor Augen zu haben, wird dazu führen, dass die Dinge, die wir tun und sagen, wenn Menschen es nicht sehen, immer ähnlicher werden zu den Dingen, die wir tun und sagen, wenn Menschen es sehen. Gott bei allem, was wir tun, vor Augen zu haben, wird dazu führen, dass die Dinge, die wir tun und sagen, wenn Menschen es sehen, immer ähnlicher werden zu den Dingen, die wir tun und sagen, wenn Menschen es nicht sehen. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Leben vor Gott und unser himmlisches Sparbuch. Yes. So, die Bibelstelle, etwas länger, Matthäus 6, Vers 1 bis 18. Hier spricht Jesus, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Hier gibt Jesus verschiedene Beispiele aus verschiedenen Situationen. Einmal geben, beten, fasten. Ich glaube, man könnte beliebig viele Dinge, die wir tun, hinzufügen. Ich glaube, man kann es verallgemeinern auf alle Bereiche unseres Lebens. Und jedes Mal heißt es zunächst, dass wir das etwas nicht tun sollen. Nämlich etwas nicht zu tun, damit Menschen es sehen. Kleiner Einschub, Jesus sagt auch nicht, ihr sollt vermeiden, dass es Menschen sehen. Ich sag mal, wenn wir im Lobpreis hier zusammenkommen, ist es nicht schlimm, wenn jemand sieht, dass wir, ja, dass da eventuell Emotionen involviert sind. Oder, ja. Aber Jesus sagt, wir sollen es nicht tun, damit Menschen es sehen. Und dann heißt es, dass Gott im Verborgenen sieht, wie die Stelle aus 1. Samuel. Er sieht das Herz. Er sieht unser Herz und er kennt unsere Gedanken in jeder Situation. Und zuletzt verspricht Jesus, dass wenn wir so handeln, dann wird uns der Vater vergelten, im positiven Sinne. Nicht Rache, sondern Belohnung. Es gibt noch einige Bibelstellen, die diesen Sachverhalt ebenfalls thematisieren. Und mein Plan ist sowieso, heute viele Bibelstellen vorzulesen. Das verringert nämlich das Risiko, dass ich etwas Unnützes predige. Also, Matthäus 9, Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Oder bei der NGÜ, die ist auch sehr gut, da steht, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Ich mag diese Stelle sehr gerne, weil sie zeigt, dass Gott sich auch über kleine Dinge freut. Ja, Gott ist kein mickriger Gott, sondern Gott ist ein sehr, sehr wohlwollender und sehr großzügiger Gott. 1. Korinther 3, Vers 8. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Hier ist von Paulus und Apollos die Rede. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Und Johannes 12, Vers 26. Hier sagt Jesus, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Gedanken, obwohl ich ihn jetzt kenne, finde ich sehr krass. Und dieser Gedanke hat es auch noch nicht so weit in mein Herz geschafft. Ich fühle mich da eher wie Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kommt und sagt, dass er von ihm getauft werden soll. Da entgegnet Johannes, wie Jesus, ich soll dich taufen? Und Jesus sagt ihm, lass es jetzt so geschehen. Sowohl Jesus als auch Johannes geben hier ein tolles Beispiel von Demut, indem sie in dieser Situation beide den Platz einnehmen, den Gott ihnen zugedacht hat. Für Jesus als Sohn Gottes bedeutet es, einen niedrigeren Platz einzunehmen, als ihm eigentlich gebührt. Und für Johannes, den Wegbereiter, der über sich selbst sagt, dass er nicht würdig ist, Jesus die Riemen seiner Schuhe zu lösen, bedeutet es, dass er in dieser Situation einen höheren Platz einnehmen soll, als was er empfindet, was ihm eigentlich gebührt. Und beide akzeptieren, was Gott ihnen in dieser Situation zugedacht hat zu tun. Ja, sei es niedriger oder sei es höher als das, was sie selbst über sich denken. Mir geht es so, für mich ist dieses Wort Demut häufig belegt mit Sätzen wie Gott, ich bin so klein. Gott, ich bin so unwürdig. Gott, ich bin unfähig, dir zu dienen. Ja, und so wahr das alles ist, ich spreche mal nur von mir. Kein Amen. Oh, okay. So ist es, so wahr das alles ist, so ist es auch wahr, dass Gott uns berufen hat mit einer herrlichen Berufung, die unsere kühnsten Vorstellungen übersteigt und derer wir würdig wandeln sollen. Und es kostet uns häufig viel mehr, Gott hierin Recht zu geben und diese Wahrheiten demütig anzuerkennen. Und genauso haben wir es nötig, demütig genug zu sein, um den Gedanken an uns heranzulassen, wirklich heranzulassen, dass Jesus uns belohnen möchte und dass Gott der Vater uns ehren möchte. Wenn ihr euch am Anfang eine persönliche Situation ins Gedächtnis gerufen habt, wo es sich anfühlt, als wäre man zu kurz gekommen. Ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen, ihr würdet von einer wichtigen Person, sei es in der Gemeinde, sei es auf Arbeit oder allgemein eine Person, die einen sehr hohen Stellenwert in eurem Leben hat. Ihr würdet von dieser Person geehrt werden. Ja, diese Person würde anerkennen, was ihr getan habt, würde einfach sagen, danke, dass ihr das gut gemacht habt. Das ist schon nicht schlecht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Person sagt es nicht nur mir, sondern die Person sagt es auch noch so, dass es wirklich viele hören. Klingt noch besser. Und jetzt lass uns mal versuchen vorzustellen, wie Gott vor den Engeln zu uns sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Das sprengt meine Vorstellungskraft. Aber ich möchte es gern mehr ergreifen. Ein Prediger erzählte einmal von jemandem, der zu ihm sagte, dass er nicht akzeptieren kann, dass Jesus ihn belohnen wird. Und dass er ohne diese Belohnung, die Jesus verspricht, möchte er Jesus genauso dienen wie ohne Belohnung. Der Prediger gab als Antwort, das klingt sehr heilig, das klingt sogar noch viel heiliger als die Heilige Schrift. Ja. Und wir müssen vorsichtig sein, mit unseren teilweise falschen Konzepten von Demut an die Bibel heranzugehen. Wenn Jesus sagt, dass er uns belohnen wird, dann ist das nicht nur wahr, dann ist das auch wichtig für uns zu wissen. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was hat das nun mit einem Sparbuch zu tun? Danke, dass ihr fragt. Ich glaube eine ganze Menge. Es gibt nämlich Dinge, die jeder von uns versteht, wenn es um natürliche Dinge geht. Aber die wir nicht verstehen oder viel weniger verstehen, wenn es um geistliche Dinge geht. Das Problem hatten, glaube ich, die Jünger damals auch. Ich vermute mal, eine ganze Menge von uns haben ein Sparbuch. Und wenn ich von einem Sparbuch spreche, meine ich etwas, wo man regelmäßig, vermutlich monatlich einzahlt. diesen Betrag dann zu einer Bank bringt. Das Geld gehört uns dann zwar noch, aber das Geld ist dort gewissen Risiken ausgesetzt. Ich werde da nicht ins Detail gehen. Sodass man schon auch Vertrauen in die Bank haben muss, dass die Bank einen guten Ruf hat, dass die Bank noch weiter existieren wird. Genau. Und am Ende wird man irgendwann den angesparten Betrag haben wollen. Und dann kauft man sich dafür vielleicht ein neues Auto oder man oder es ist für eine Sonderspende an HDH für neue Subwoofer oder, ja. Oder eine Sonderspende für neue Effektgeräte oder eine Sonderspende für, ja, ich könnte beliebig viele Dinge aufzählen. Ich möchte drei Aspekte gleich nennen, die solch ein irdisches Sparbuch hat, ja, die wir alle verstehen auch, diese Aspekte, und die möchte ich dann auf geistliche Dinge übertragen. So, erster Aspekt. Sparen heißt Verzicht auf Annehmlichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt zugunsten von etwas in der Zukunft. Also ich sage es nochmal, Sparen heißt Verzicht auf Annehmlichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt zugunsten von etwas in der Zukunft. Würde es das Gute in der Zukunft nicht geben, würde niemand sparen. Ein Sparbuch ist ja nicht einfach dafür da, damit es uns jetzt schlechter geht, sondern das Sparbuch macht nur dann Sinn, wenn es in der Zukunft irgendetwas Gutes zu erwarten gibt. Zweitens, wer nicht spart oder investiert, und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch Zeit, der wird es über ein bestimmtes Level im Leben nicht schaffen. Das meine ich nicht nur in Bezug auf geistliche Menschen, sondern auch allgemein. Wer nur von der Hand in den Mund lebt, wer den Lohn seiner Arbeit immer sofort erwartet, der hat nicht die Ausdauer in sich, etwas Bedeutendes im Leben zu erreichen. Ein dritter Aspekt, der Aspekt ist eigentlich banal, man spart nur, wenn man der Bank auch vertraut, dass das alles so klappt. Ich sage mal in Anführungszeichen, wenn man an das Sparbuch glaubt. Wer daran nicht glaubt, sei es aus Angst vor Inflation oder weil die Bank einen schlechten Ruf hat, der wird nicht sparen. Und andersrum ist es auch so, derjenige, der spart, macht dadurch deutlich, dass er der Bank vertraut. In diesem Sinne ist das Sparen also eine Demonstration und ein Zeugnis unseres Glaubens. Na gut, hier geht es um ein Sparbuch. Und diese Aspekte möchte ich jetzt auf Geistliches übertragen. Erstens, Gott dienen und sich in sein Reich investieren, bedeutet häufig Verzicht auf die Annehmlichkeiten dieser Welt. Also Verzicht auf das, was in den Augen der Welt erstrebenswert ist. Oder auch auf das, was unser Fleisch für erstrebenswert hält. Damit ihr mich nicht missversteht, ich bin überzeugt davon, dass Christen ein erfülltes Leben haben sollen. Dass sie das einzige wirklich erfüllte Leben überhaupt haben sollen, nämlich erfüllt von dem, der gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wie in dem Lied von Silke, alles fließt zu dir hin. Aber das sind im Allgemeinen nicht die Dinge, die die Welt für erstrebenswert hält. Ein zweiter Aspekt, wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir es auch geistlich über ein Kleinkindniveau, nenne ich es mal, nicht hinausschaffen. Ihr alle kennt sicherlich das Gleichnis vom Sämann und von den vierfachen Ackerböden. Und ich glaube, dass einer dieser vier Böden genau dieser Typ Mensch ist. Ich lese mal vor aus Matthäus 13, Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Soweit gut. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und ich glaube, wir alle kennen solche Menschen oder können uns das vorstellen. Menschen, die Jesus nachfolgen, solange alles in ihrem Leben gut läuft. Solange Gott ihre Gebete genauso erhört, wie sie es sich wünschen. Solange ihnen die Gemeinschaft zusagt, die Gemeinschaft hier sonntags oder in den Hausgruppen. Und es ist Gnade von Gott, wenn wir hier eine geistliche Sparmentalität entwickeln, sodass wir es aushalten können, dass jetzt noch nicht jeder Bereich in unserem Leben so sein wird, jetzt so ist, wie er mal sein wird. weil wir wissen, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegen der überragenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir sind nicht hier, um nach den Maßstäben dieser Welt ein gutes Leben zu haben. Wir sind hier, um nach den Maßstäben Gottes ein überfließendes Leben der Fülle zu haben und eine Ewigkeit bei ihm. Ihr könnt das ruhig häufiger machen, das fühlt sich ziemlich gut an. Ich glaube nicht, dass Christen von Natur aus leidensfähigere Menschen sind. Ja, ich spreche mal von mir selbst. Wer mich schon mal beim Arzt erlebt hat, also Gott sei Dank fast niemand hier, der weiß, dass ich von mir aus keine Leidensbereitschaft mitbringe. Ja, was ist also nötig? Es ist nötig, dass wir wissen, dass wir überführt davon sind, dass ein überragender Lohn auf uns wartet. Selbst über Jesus lesen wir im Hebräerbrief, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen, ja, das ist das Gute in der Zukunft, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Was also selbst für Jesus relevant ist, wie viel mehr für uns? Und drittens, dritter Aspekt, es braucht Glauben. Glauben, dass Jesus sein Wort hält. Glauben, dass Jesus absolut glaubwürdig ist, dass seine Verheißungen Bestand haben. Er ist das Ja und Amen zu allen Verheißungen Gottes. Er ist nicht wie ein Mensch, dass er lügen könnte. Und auch hier haben wir es wieder nötig, nicht nur diese Wahrheiten zu wissen, sondern von diesen Wahrheiten überführt zu sein. Was heißt das nun praktisch? Viele von euch tun das alles. Ihr dient der Gemeinde in einem Aufbauteam, Kinderteam, Beamer-Team, Lobpreisteam, Technikteam. Ihr leitet eine Hausgruppe, ihr verbringt Zeit mit Menschen, investiert euch in Menschen, ihr betet für andere, ihr sucht der Stadt Bestes. Und wie gesagt, wie ich anfangs sagte, es ist natürlich toll, das alles aus einem brennenden und vor Dankbarkeit überfließenden Herzen zu tun. Aber wenn es mal schwerer fällt, ich rede da mal wieder nur von mir, wenn es mal schwerer fällt, gerade dann ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht zuallererst Menschen dienen, sondern dass wir Gott dienen, der auch im Verborgenen sieht und der die Herzen kennt und der sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ihr Lieben, lasst uns da kein mickriges oder knausriges Bild von Gott haben. Gott ist viel gütiger und großzügiger, als wir es uns vorstellen können. Ich möchte eine kurze Geschichte mit euch teilen, die mir neulich passiert ist. Ich hatte eine Aufgabe, die ich eigentlich sehr gerne tue. Aber die Tage zuvor waren so anstrengend, dass ich mich in dem Moment total erschöpft fühlte. Und ich habe die Aufgabe in dem Moment auch eher gemacht, weil sie getan werden musste und nicht, weil ich so viel Lust darauf hatte. Und das ist genau der Moment, in dem der Feind kommt und uns auf blöde Gedanken bringt. Ja, sehen eigentlich andere Leute, was du alles tust? Bekommst du überhaupt die nötige Anerkennung für das, was du hier tust? Vielleicht kennt der ein oder andere von euch solche Gedanken. Und ich spürte, wie mit diesen Gedanken eine Härte in mein Herz kam, die nicht nur dafür sorgte, dass ich überhaupt keine Freude mehr hatte bei dem, was ich tat, sondern die auch meine Beziehung zu anderen negativ belastete. Und in einem gnadenvollen Moment erinnerte mich Gott an das Thema dieser Predigt, die ich damals schon angefangen hatte vorzubereiten. Und während ich innehielt und mir in meinen Gedanken klar machte, dass wir zuallererst Gott dienen in allem, was wir tun und dass Jesus selbst viel mehr gedient hat und sich viel mehr erniedrigt hat, als es irgendein Mensch hier tun konnte, da wurde mein Herz wieder weich und Freude kam zurück. Da, wo unser Herz irgendwie hart wird über den Dingen, die wir tun, über dem Dienst, den wir tun, da hoffe ich, dass die Wahrheit über Gottes Güte und Freundlichkeit unsere Herzen schmelzen lässt, sodass jede Härte oder jeder Anfang von Bitterkeit sich nicht halten kann. Gerade dann, wenn wir uns im Stich gelassen fühlen, gerade dann, wenn sich Gedanken einschleichen wie, was machen andere eigentlich, ja, machen die auch so viel wie du? Nicht, dass ich solche Gedanken hätte. Gerade dann ist es meine Hoffnung, dass die Wahrheit über Gottes Freundlichkeit und Großzügigkeit uns neue Freude und neue Kraft schenkt. Ich möchte kurz vorm Schluss noch einen wichtigen Aspekt ergänzen. Und ich sage bewusst ergänzen und nicht ausbalancieren, denn Gottes Wahrheit braucht nicht ausbalanciert zu werden. Aber es hilft uns, wenn wir eine Wahrheit in einen Kontext einordnen, um beides richtig zu verstehen. Denn eins soll nicht passieren, dass jetzt jemand losgeht und sagt, ich werde jetzt viel Gutes tun, sodass ich ein Recht darauf habe, dass Gott mich kräftig belohnen wird. So Dauerplatzkarten für die himmlische Champions League oder ein riesiger Palast direkt neben dem von Paulus oder meinetwegen von Petrus. Und es ist wichtig, dass die Grundlage von allem, was wir tun, Gottes überschwängliche Gnade war und ist und bleibt. Römer 4, Vers 4, da steht, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Lasst uns nicht stoßen an diesem Wort Werke, das ist hier zweimal verwendet, aber meint völlig andere Dinge. Ich möchte das wieder mit zwei Konten vergleichen. Das erste Konto steht für unsere Werksgerechtigkeit. Es steht für das, was wir ohne Gnade vor Gott vorzubringen hätten. Ja, Gott, schau mal, meine Taten. Und das zweite Konto hat Jesus für uns eröffnet. Es ist ein Geschenk, unverdient aus Gnade. Das Problem mit dem ersten Konto, mit unserer Werksgerechtigkeit ist, dieses Konto ist hoffnungslos im Minus. Es ist so weit im Minus, dass egal wie viel wir jemals darauf einzahlen könnten, es kommt nicht spürbar näher Richtung Null. Ich hoffe, sowas kennt niemand von uns aus dem echten Leben. Das zweite Konto hat Jesus für uns, das zweite Konto startet bereits im Plus. Denn Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und was uns nicht passieren soll, ist, dass wir im Fleisch vollenden, das heißt, aufs erste Konto einzahlen wollen, was wir im Geist begonnen haben. Das heißt, wenn wir verstehen, dass Gott uns aus Gnade und ohne unser Zutun errettet hat und uns dann bemühen, im Vertrauen auf unsere eigenen Werke auf das alte Konto weiter einzuzahlen, wo doch nichts ankommt. Schlimmer noch, wenn jemand wirklich so stolz ist und unbedingt nur auf sein altes Konto einzahlen möchte, stellt sich dann nicht die Frage, wofür Jesus das Neue überhaupt eröffnet hat? Doch wie geht das nun zusammen? Gott möchte uns belohnen für etwas, was eigentlich gar nicht unser Verdienst ist, sondern alles seine Gnade? Genauso ist es. Ich kann das nicht komplett erklären, aber ich kann einige wichtige Aspekte davon beschreiben. Erster Aspekt. Je nach Bibelstelle werden verschiedene Begriffe für diese, ich nenne es mal Werke aus Gnade, verwendet. Zum Beispiel ist im Epheserbrief von guten Werken die Rede, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also lasst uns nicht stoßen an dem Wort Werke. Hier im Epheserbrief ist es was sehr Gutes, ja, was wir tun sollen. Aber noch schöner finde ich eigentlich den Begriff Frucht oder Frucht des Geistes, weil dieser Begriff verdeutlicht, dass diese Werke tief aus unserem Inneren kommen, aus unserer erneuerten Natur, die Gott uns geschenkt hat. Ich glaube, eine der ersten Predigten, als ich in diese Gemeinde kam, da hat Uli über dieses Thema gepredigt, das war noch im Trafohaus. Weiterer Aspekt, ein eigenes Rühmen ist völlig ausgeschlossen. 1. Korinther 4, Vers 7, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Oder eine noch lesbarere Übersetzung, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Und letzter Aspekt, es gibt kein Werk der Gnade an Jesus vorbei. So ein Werk der Gnade, für das Gott uns Belohnung verspricht, hat als Grundlage immer Jesu Opfertod am Kreuz. Ohne seinen Opfertod ist ein Werk der Gnade nicht möglich. Mir ist hier wichtig, dass wir in allem nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen, sondern rein auf Gottes Gnade. Aus Gnade hat er uns gerufen, aus Gnade hat er uns errettet. Aus Gnade werden wir jetzt verändert in das Bild seines Sohnes. Und aus Gnade können wir uns freuen auf einen Tag in der Zukunft, an dem Gott sagen wird, gut gemacht, du treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Zum Schluss möchte ich noch zwei Bibelstellen vorlesen, die das nochmal sehr toll zusammenfassen. Die erste steht in Lukas, Kapitel 6, Vers 32. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr den Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu hoffen. Das sind alles Dinge, die in den Augen der Welt überhaupt keinen Sinn ergeben. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und der letzte Vers, Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, tut es von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Tut es von Herzen als dem Herrn. Das heißt, den Herrn vor Augen habend, es für den Herrn tun, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Gott, ich danke dir für dein Wort. Danke dir dafür, dass du, dass vor dir alles offenbar ist und dass du ein absolut, nicht nur gerechter, sondern auch ein sehr wohlwollender und liebevoller Gott bist, der alles sieht. Vater, ich bitte dich für uns alle, dass du unser Bild von dir, da wo es klein ist in Bezug auf deine Großzügigkeit, ja, dass du unser Bild größer machst, dass du uns deine Großzügigkeit und dein Wohlwollen vor Augen malst, dass wir auch verstehen, dass wenn Situationen hier auf dieser Erde noch nicht so sind, wie wir es uns wünschen und vielleicht auch nicht so sind, wie du sie dir wünschst, ja, dass es nicht daran liegt, dass du uns nicht absolut wohlwollend bedenkst in deinen Gedanken. Gott, danke, dass dein Wort klar sagt, dass du gute Gedanken über uns hast, Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, Gedanken des Shalom, wo es uns einfach rundum gut geht. Und in dieser Zeit des Ausharrens, Herr, wo Bereiche in unserem Leben noch nicht so sind, jetzt wie sie sein werden, Herr, da hilf uns bitte, dass wir an dir festhalten und auch an deiner Güte festhalten.